Hallo. Jo, heute ist der 12. Februar, natürlich wie immer zu spät, aber wir begrüßen euch zu der dritten Folge der Musikchroniken. Ich bin der Dirk.
Und ich bin der Jackson.
Hallo. Wir haben es ja schon angedroht, wir wollen heute über das Phänomen Italo-Disco reden. Das ist Jacksons Spezialthema. Was mir dazu einfällt, war, ich war gerade so in 16 bis 18 und da änderte sich auf einmal der komplette Musikstil in den Clubs, damals noch Discos genannt. Da schwappte eine Welle rüber, die aus Italien kam. Es war teilweise so, dass man schon, wenn man cool sein wollte, ganz bestimmte Lieder im Auto hat laut auftreten müssen mit den damals eher kläglich klingenden Anlagen und über den Marktplatz meiner Heimatstadt drüber fahren, sonst ging da gar nichts. Aber wir haben ja Glück, der Jackson war da als DJ und als Plattenverkäufer mittendrin. Hallo Jackson, komm.
Also ich erzähle jetzt mal ein bisschen was. Italo-Disco, das war der absolute Burner in den 80ern, ging so Anfang der 80er los. Tanzflächen waren voll, die Leute waren begeistert. Maßgeblich daran beteiligt war die Plattenfirma Record-Label Zix Records von Bernhard Mikulski. Die waren da recht umtriebig und haben von Italien diese ganzen Sachen hergeholt nach Deutschland und hier lizenzieren lassen. Es war natürlich auch so, dass Mikulski einen eigenen Import-Service hatte, der diese Platten quasi, die Originalpressungen aus Italien importierte. Da war halt so. Es war nicht nur Mikulski, das waren auch andere Händler, die das machten. Und wir damals in dem Geschäft, in dem ich gearbeitet habe, hatten auch direkt in Italien bestellt. Dadurch waren wir natürlich gleich vorne dran. Deutsche Labels haben auch lizenziert, die haben irgendwann nachgezogen, die ganzen großen CBS, Ariola, Deutsche Grammophon. Aber diese Lizenzierungen kamen erst ein halbes Jahr, Jahr später, vielleicht auch gar nicht. Und die Leute kamen in den Clubs, um diese Sachen zu hören und waren dann absolut entnervt, wenn sie die Sachen nicht bekommen haben.
Naja, da war das ja so, dass die Pfingstferien immer so eine ganz spannende Sache waren, weil die ganzen italo-stämmigen Altersgenossen kamen von Italien wieder zurück in die Schule und hatten natürlich diese Platten dabei und die Nase war sehr weit vorn.
Richtig. Ja. Ein Bekannter hat noch einen ganzen Stapel mitgebracht, als er in Ferien dort war. Anderer Bekannter, den habe ich damals, The Night von Valerie Dore, das war auch so ein
Kernsong, ne?
Ja, den habe ich belabert und bekniet, bis er mir die Scheibe verkauft hat. Weil selbst über Import haben wir die nicht hergekriegt, aus welchen Gründen auch.
Das weißt du nicht, ne? Die war einfach nicht lieferbar in Deutschland.
Die war einfach nicht greifbar. Irgendwann kam sie dann bei, ich glaube, Zix Records raus. Aber da war eigentlich das Ganze für
mich. Da war der Hype schon vorbei. Das war ja gerade die Knappheit.
Genau,
da war es. Von Kassette auf Kassette auf Kassette. Die Qualität wurde immer schlechter. Ja. Aber man hatte diesen Song.
So schaut's aus. Und irgendwann, als die ganzen großen Plattenfirmen nachgezogen haben, war es eigentlich schon rum. Und da lief das, diese ganzen Italo-Sachen auch schon in irgendwelchen Bauerndiskos, wurden dort als Disco-Fox missbraucht.
Der missbrauchte Song.
Aber wie gesagt, diese ganze Welle war eigentlich in der zweiten Hälfte eher auf den Schluss zu. Der 80er war die rum eigentlich. Es kamen noch Italo-Disco-Produktionen, aber das war eigentlich nur der Name und die Herkunft. In Wirklichkeit hatte es nicht mehr viel damit zu tun.
War ja auch in Konkurrenz zur US-Tanzmusik.
Richtig, das waren immer die zwei Gruppen, die quasi wie Feinde sich gegenüberstanden.
Ja, echt?
Wenn ich Italo-Disco gespielt habe, sind diese ganzen Funky-Typen gekommen, spielst du für einen Scheiß, spiel mal was Gescheites und umgedreht war es genauso.
Lag das daran, dass die Italo-Disco, so wie ich sie wahrgenommen habe, schon mehr auf der glücklichen Seite des
richtig,
Lebens
genau,
war.
So
Tralala-Musik letzten
ja,
Endes.
Mehr oder weniger.
Mit fröhlichen Texten. Wir sitzen am Strand, rechter Hand ein Cocktail, linke Mädchen mit Tanga.
Ein bisschen Schickimicki.
Na, so.
Und ein bisschen wurde gern als oberflächlich bezeichnet.
War es aber nicht, weil es war ja hochprofessionell produzierte Musik.
Ja, es war halt wirklich nur auf der Heavy-Schiene gemacht. Es war ja auch nicht verkehrt, es war ja in Ordnung.
Ja, ja.
Der Mensch braucht einfach sowas auch. Gut, ich meine, diese ganze US-Funk-Soul-Schiene war nicht traurig irgendwo, die war ganz schön.
Ja, aber die haben schon...
Es war einfach anders.
Da wurde schon auf soziale Missstände in Amerika.
Richtig.
Nimm Grandmaster Flash.
Ja.
The Message. Mehr brauchst du ja nicht sagen. Ja. Der Text, alles.
Ja,
ne?
Klar.
Einzige Anklage und weit weg von der Lebensfreude einer Italo-Disco.
So ist es. Es war auch so bei der Produktion von den US-Sachen, es waren halt trotzdem noch viele, viele lebende Instrumente dabei. Es kam nur vereinzelt was aus dem Computer oder...
Was ja auch damals noch in den Anfangsschuhen steckte, Roland Korg und dann ging's los.
Richtig.
Die Dinger waren auf einmal erschwinglich.
Richtig. Es ging los. Na gut, Kraftwerk war auch ein Phänomen gewesen. Das war noch früher, als es losging. Aber das kam Depeche Mode und diese ganzen Bands, die kamen ja eigentlich erst Anfang der 80er. Und da wurde der Sequencer und diese...
Drum Machines, ne?
Richtig, genau. Die wurden dann erst salonfähig irgendwo. Und es war bei der US-Disco-Musik, oder das waren lebendige Instrumente. Die Sänger haben anders gesungen, wenn es irgendwie farbige Schwarze waren. Die haben mehr Soul in der Stimme gehabt.
Ja, na klar.
Das war, wie du schon gesagt hast, es kam mehr von innen raus. Also anders von innen raus als bei der Disco-Sache. Die Italo-Disco-Sache, das war halt durchgehende Bassdrum, Snare auf die 2 und die 3 oder Handclaps auch. Dann eine Bassline, die sich sehr oft wiederholt hat und auch sehr lange im selben Schema lief.
Last Night a DJ Save My Life würde ich aber jetzt...
Nee,
das ist kein Italo, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Aber
da war aber viel dabei, was vielleicht übernommen wurde von dem...
Gerade die Bassline,
richtig,
ne?
Richtig, genau. Aber die Bassline bei Last Night a DJ war ein lebendiger Bassist.
Und keine Maschine. Ja, das hört man
auch. Und die Drums meines Erachtens auch. Weil
das sind
Schwankungen drin. Also keine hörbaren Schwankungen, aber wenn als DJ was mix und ich merke, es hängt irgendwann hinterher, dann muss das ein lebendiger Drummer gewesen sein, wenn ich aufs andere drauf mix. Da muss ich dann nachkurbeln.
Das hörst du jetzt?
Ich merke es, ich höre es eigentlich auch. Aber
Moment, du machst dann schneller, damit das...
Ich drehe dann ein bisschen nach. Ich habe zwar die Geschwindigkeit eingestellt, das ist exakt die gleiche, aber dann ist mal was, wo die Snare oder die Bassdrum vielleicht nicht ganz exakt da drauf kommt.
Okay.
Da muss ich nachkurbeln. Also wenn ich noch mit herkömmlichen Schallplatten und herkömmlichen traditionellen DJ-Werkzeug arbeite.
Er verrät gerade seine Geschäftsgeheimnisse als DJ. Jetzt müssen wir zuhören.
Ja, und es waren halt Instrumente, was kam damals auf? Prophet 5, Roland JB8, Oberheim, Lindrums.
Und waren bezahlbar, ne? Man hat schon sparen müssen, aber das Eigenheim ist nicht draufgegangen.
Nee.
Na?
Ja, und das war, ich weiß nicht, ob das Geheimnis der Italo-Disco-Musik war, aber das waren eben zumindest die Bausteine dazu.
Ja.
Und ein akustisches Instrument hast du eigentlich ganz, ganz selten mal gehört.
Okay.
Vielleicht mal eine angedeutete Gitarre oder sowas, aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob kam das.
Ja, was mir dazu einfällt, einer dieser Italo-Disco-Urknall-Songs ist ja Self-Control.
Also bei uns in Deutschland auf jeden Fall.
Was auch zur gleichen Zeit mit zwei verschiedenen Versionen in den Charts war. Einmal von Laura Branigan.
Richtig.
Und einmal von einer Kapelle, Ruff, sagt mir nichts. Aber die eine, und ich glaube, die Version von Laura Branigan hatte ein deutliches Gitarrenriff.
Ja, es hat auch ganz einfach brav geklungen. Also die Ruff-Version war einfach cooler gewesen.
Ja?
Fand ich. Laura Brennigan, das war halt so ein Sing-Song, wieder fast wie Sissy Catcher oder so.
Das habe ich aber...
Das ist nicht so empfunden.
Nee, ich dachte, bei der Laura Brennigan-Version ist das Gitarrenriff mehr in Vordergrund und wirkt dadurch rauer. Aber ich kann mich jetzt ganz einfach irren.
Das ist vielleicht nicht, vielleicht rauer, ja, irgendwo. Aber cooler war das andere gewesen, auch für die ganzen Leute. Also über diese Freaks, die in den Clubs gingen.
Weißt du warum?
Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, weil es aus Italien kam, Rock hat.
Ja.
Ich fand es einfach auch cooler. Wenn aufgelegt habe, ich habe das nie gespielt von der Laura Brennigan, immer nur den Ruff.
Okay.
Ja, Ruff war ja auch so ein Phänomen irgendwo. Es waren Songwriter, drei Songwriter, die das Lied geschrieben haben. Und dann haben sie irgendeinen Künstler gesucht. Und was heißt nicht einmal ein Künstler, der hat ein Gesicht gesucht, der bei Live-Auftritten in Anführungsstrichen auf der Bühne stand und aufs Plattencover kam.
Und auf Bravo-Poster natürlich toll aussah.
Und gut, die Mädels.
Klar,
und die
Jungs logisch.
Auch, ne? Szene auch.
War auch, kann man vielleicht, ja, ich meine, es wirkt oberflächlich, ne, da die Bravo-Poster-Boys und hin und her, aber war es vielleicht auch eine Gegenbewegung zu dieser doch bisschen schwerlastigen Grundstimmung, die es auch in den 80ern gab, was ja dann letzten Endes auch in Tschernobyl zum Beispiel gipfelte,
ja.
Oder das Jugendschlagwort No Future,
ja.
Was die Kids, und ich war einer davon, doch deutlich geprägt hat, dieser Kalte Krieg, in der Schule Filme gezeigt, wie hieß der, mit dem Atombombenangriff da,
ja.
Last Day,
richtig.
So,
Last
und
ja.
Dass sich das dann sein Fluchtpunkt gesucht hat in dieser Lebensfreude,
genau, so
und wenn es auf dem Dan Harrow auf dem Poster.
Dan Harrow war ja auch so eine Sache mit. Da gab es fünf verschiedene.
Der arme Kerl, ne, der war ja wirklich nicht mal eine Stimme, der war ja nur ein Gesicht und ein Body in irgendwelchen italienischen pastellfarbenen.
Und die Stimme war
Klamotten.
Ja auch drei- oder viermal verschieden gewesen.
Keine Ahnung, habe ich
nicht. Ja, es waren verschiedene Sänger gewesen.
Oh Gott. Ach, Mensch.
Ich glaube, da müsste ich jetzt erst nochmal nachschauen. Ich glaube, einer war Silver Bozzoli gewesen, der ja auch einen Hit mit Around My Dream hatte.
Okay.
Und das muss aber allerdings einer gewesen sein, der wirklich singen konnte.
Du als Schallplattenverkäufer, habt ihr euch darauf eingerichtet, eure Einkaufspolitik? Ich meine, man wusste, da geht was. Was macht man dann? Also, ihr als Plattenverkäufer musstet natürlich rein und gab es eigene Regale, Italo-Disco?
Ja, hatten wir.
Okay.
Es war ja eigentlich nur Maxi-Singles, die da rauskamen.
Stimmt. Ja, ja.
Wir hatten dieses Regal speziell Italo-Disco, die Neuheiten, wenn die kamen von unseren Importhändlern raus und rein und die waren normalerweise ratzfatz weg.
Ja, die Popper brauchten ja Musik.
Eben. Und es war am Anfang war es ja wirklich so, als Italo aufkam, uns haben die Leute überrannt und wir haben nichts gehabt, weil wir es nicht gekannt haben.
Was ja die blödeste Situation überhaupt
dann,
ist.
Und dann habe ich mich eben aufgemacht, da Quellen aufzumachen, wo ich das herbekomme.
Wie
über irgendwelche DJs, über Italiener und so weiter.
Die mal halt in der Szene und hin und her, weil bei seinem Großhändler anrufen, der hat ja nichts.
Nee, also diese normalen Import-Service von der Industrie haben nichts gehabt. Also das von TIS, Datic und so weiter und was das alles war. Man musste wirklich an spezielle Händler rantreten. Das war ein Label, war Disco Magic oder Disco Magic oder wie sie es nannte in Italien, die also speziell auch da exportiert haben von Italien aus. Ein bisschen was ging dann auch über Spanien, über den Umweg.
People from Ibiza, No Tengo Dinero.
No Tengo Dinero gibt es eine interessante Geschichte. Also nicht zu No Tengo Dinero, sondern Vamos a la Playa. Ist das so richtig happy? Und,
ja, ja.
Das ist ein ernster Text. Das beschreibt eine Atombombenexplosion am Strand.
Hm. Ja, das
ist. Das Thema ist diese Atombombenexplosion und Verschmutzung der Meere.
Ja, ja.
Das denkst du nie, wenn du das hörst und dich
klar, damit auseinandersetzt. Klar, weil das ist ein Happy Hippo-Song. Aber ja, da haben sie gut gemacht.
Und dann war es ja auch so, dass es einfach nur Produzenten gab, die verschiedene Projekte hatten. Das war Martinelli beispielsweise, das war Racchio di Luna, Camoncero.
Comancheo,
genau, Comancheo, Cenerentola. Das war so ein ich weiß nicht, wie es hieß.
Und der Begriff?
Martinelli, dann Dr. Sket war auch unter der Field Drive, genau, war auch von Martinelli produziert. Und die Sänger waren es allerdings verschieden, die haben sich auch ihre Leute gesucht, aber es war ein Produzententeam, die da sehr umtriebig waren. Und
viel die haben halt die Welle geritten, da ist eine und hin und her und sie konnten das so. Und dann kann man Zyx Records als reines Italo-Label bezeichnen?
Nee, also sagen wir mal so, Großteil ja, aber die hatten auch mal irgendwelche US-Geschichten.
Ne, weil das...
Ja, klar, das hat sich irgendwann einmal verzahnt irgendwie. Und irgendwann haben sie auch selbst Rock-Produkte rausgebracht, also Rock-Music und so weiter und so fort. Aber es war bekannt als Italo-Label.
Okay, und es sprang aber auch über diesen ganzen Latino-Sprachraum. Gab ja auch Französisch.
Ja.
Spanische hast du schon richtig, angesprochen. Genau. Marcia Bella, ganz Französisches. Doch, das gehört für mich. Das war Italo, ne?
Das war Italo. Ich habe gar nicht gewusst, dass das französisch war.
Das ist ein französischer Song. Dann gab es doch das auch noch von Les Rita Mitsuko.
Ja, genau.
Der Name jetzt gerade nicht einfällt, aber es ist einer meiner All-Time-Favorite-Songs. Französisch, aber deutlich zu Italo-Disco zuzurechnen, ja. Ne? Ja, da standen sie da, die US-Boys, ne?
Ja.
Was haben wir sonst noch? Haben wir Interpreten, die herausragen.
Baltimore war auch so ein Schlüssellied. Tarzan Boy.
Ach Gott, ja, meine Güte.
Zum Beispiel. Dann Carrara Disco King und Shine and Dance. Das war nie in den Charts bei uns, aber in Insight. Und in diesen Insider-Diskus lief das ohne Ende.
Ja.
Und die Leute haben auf den Boxen getanzt. Und es gibt noch interessante Sachen. Es gibt natürlich auch ernsthafte Musiker, die selber gespielt haben. Dulit Biscopo zum Beispiel.
Nie gehört.
Ja, das war ein Percussionist, der aus dem Jazz eigentlich kam. Stop okay. Bayon. Primavera. Kommt immer drin vor. Es war überall gedudelt worden. Dann war es auch noch der
Italiener da, der Umberto Tozzi.
Der
war doch eher so ein
Calzone, nicht Calzone, Canzone.
so wie ich das sehe, da gab es ja zwei Stilrichtungen. Die eine eher schnellere.
Richtig.
Und die andere eher
vorwärts.
Romantisch, lastig.
Ja, klar.
Ne? Gazebo mit seinem I Like genau. Shop. Ganz klar.
Valerie Door the Night war auch
lieblich. Valerie Door the Night. Ich meine, der Text. The Night.
Dann auch Savage. Only You. Don't Cry Tonight.
Okay.
Das war auch diese, also vom Beat her um die 100 Beats per Minute. Bisschen mehr vielleicht. Das waren dann auch eher so die gemütlichen romantischen Sachen, sagen wir mal ruhig.
Okay. Was mir einfällt, ist noch Kano, Another Life.
Richtig. Da war die Verbindung da, irgendwie die Verzahnung von US Soul Funk Disco zu Italo. Der Sänger hat eine richtig schwarze Stimme. Ich glaube, es war auch ein Schwarzer gewesen.
Okay.
Und da war Soul drin vom Gesang her. Die Musik war eindeutig Italo. Viel Synthes und so weiter. Aber der Gesang war schwarz. War noch auch eine der Sachen, die mir in dieser Dollarzeit eigentlich am besten gefallen haben. Ich fand es einfach nur klasse, was die gemacht haben.
Von Hypnosis, dieses Pulsar, das wies ja schon fast Richtung der 90er Jahre, was dann kommen sollte.
Ja, ansatzweise. Ich habe es aber doch eher als 80er empfunden noch. Original war ja von John Vangelis. Und okay. Hypnosis haben sich dann halt gedacht, wir machen da eine Disco, eine tanztaugliche Version drauf. Hypnosis, das war Stefan Kundari von Koto. Das war auch ähnlich viel Synthesizer, kein Gesang, Japanese Wargame zum Beispiel, Chinese Revenge, lief auch überall eigentlich.
Die Anekdote mit dem Hustenrap?
Disco-Band von Scotch, ja. Es war unglaublich damals. Das Ding kam in Italien raus, es wurde gespielt in einschlägigen Discos. Kein Mensch wusste, wie es hieß. Die kamen zu uns ins Schallplattengeschäft und sagten, habt ihr den Hustenrap? Am Anfang jetzt so.
Genau.
War auch ein Riesenburner gewesen. Ja, nochmal auf die Anfangszeiten von Italo Disco zurückzukommen. Du hast vorhin Umberto Tozzi genannt. Mhm. Es gab noch einen Sänger, der eigentlich, den man eigentlich nur als so Canzone-Sänger, italienischer Schlager, würde ich schon mal fast sagen, Sänger, kennt, Alan Sorrenti. Das war, von dem kam, ich weiß es nicht, ich kenne das nicht, aber laut Martinelli kam von dem der erste Italo-Song raus. Und dann war noch dieses One for Me, One for You von La Bionda.
70er Jahre, ne?
Ende der 70er, ist den Begriff gab es noch nicht, Italo Disco, aber das war für mich eigentlich das Lied, das diese Welle angestoßen hat irgendwo.
Kann man, krasser Gedanke, aber ich meine, Disco als amerikanisches Phänomen mit Saturday Night Fever, ja. Studio 54, das alles.
Gloria Gaynor und.
Der Sprung über den Atlantik, aber 70er Jahre.
Ja.
Ganz klar Disco-Musik.
Ja. Später dann nimmer, aber Dancing Queen, das war ein absoluter Disco-Ohrwurm, Disco-Original irgendwo.
Na, und dann kommt man runter nach Italien und die machen es dann natürlich auf ihre Art und Weise.
Ja, klar.
Gibt es ja. Das heute noch?
Italo Disco?
Ja.
Ich habe also, da nichts mehr erkannt.
Mir fällt ein DJ aus Boston ein, der heißt Professor Click.
Okay.
Der mischt klipp und klar Italo-Elemente in seine Musik. Hat mal vor ein paar Jahren in der Bayreuther Schokofabrik vor 30 Leuten ein Gig gegeben und am Tag später in Berlin war die Halle voll.
Ja klar, so ist das Leben das eben für manche.
War nicht schön.
Ja, das ist halt dann doch oft, ja, ich würde fast sagen, ein bisschen Berlin vor die Säue werfen. Und gut, Berlin ist größer, da gibt es mehr Untergruppen, Subgruppen, die dann wissen, was auf sie zukommt.
Würden wir überhaupt Italo-Disco als musikalische Perlen bezeichnen können, dürfen?
Schwer zu sagen. Es sind vielleicht keine musikalischen Perlen, aber Perlen des Feierns, der guten Laune.
Ist sehr wichtig.
Ja.
Ne? Lebensfreude braucht
ja
sein Outlet.
Das und ist so und so für mich oftmals so. Es ist nicht die Qualität der Musik, die mich als Musikkenner, Musiker, DJ begeistert, sondern das, was bei mir im Herzen ankommt und in der Seele ankommt.
Hm.
Und das, ja, bei Rockmusik zum Beispiel, jetzt schweife ich wieder ab.
Nicht darfst du. Dafür ist ein Podcast da. Wenn
in 10 Sekunden 1000 Töne spielt, weiß ich nicht, ob das was für mich ist, aber wenn einer einen stehenden Ton spielt und den mit viel Gefühl in derselben Zeit, dann ist das für mich, kommt das bei mir viel eher an als Genudel, Gedödel.
Okay.
Gefrickel. Aber ich gefrickel auch manchmal ganz gern mag.
Alles gut.
Aber dann nicht nur von den Gitarristen, von allem, vom ganzen Zusammenspiel her in der progressiven Rockmusik. Aber egal, das ist andere.
Die andere Ecke ist dann Happy Children.
Ja. Ja, das ist halt, ja, ich kann es nicht mehr hören.
Weil totgenudelt.
Totgenudelt, ne? Und ja.
Stopp. Du als DJ, wie entscheidest du, ich spiele jetzt Happy Children? Weil ich weiß, ihr mögt es ja nicht, wenn ihr ständig Musikwünsche kriegt. Gibt es da eine Hürde, über die der innere Jackson springen muss, egal, die brauchen jetzt Happy Children?
Ich habe da kein Problem damit. Wenn ich weiß, wenn ich das Gefühl habe, ich spiele es und die Leute feiern,
dann
ist mir das wurscht eigentlich.
Hm.
Dann lache ich mich vielleicht tot und denke, Mensch, die olle Kamelle. Aber in dem Augen, ich bin ja im Endeffekt da als DJ, um den Leuten Freude zu bereiten,
ja,
zum Tanzen zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie Spaß haben.
Du bist kein Musikerzieher als DJ.
Ich bin kein Musikerzieher als DJ.
Das
genauso ist es. So sehe ich mich auch nicht. Und
genau
mich
deswegen
früher
bin ich,
mal gesehen, so, aber inzwischen.
Genau deswegen wäre ich ein schlechter DJ.
Also ich, wenn die Sachen spielen würde, die mir gefallen, hätte ich keine Bookings mehr.
Ja, klar. Was fällt uns noch zur Italo-Disco ein?
Ja, habe ich das schon gesagt mit dem Corrado? Ist das nicht drauf?
Das weiß ich nicht. Wir hatten eine kleine Pause zwischendrin. Einfach nochmal.
Ja, es war ja damals in dieser heißen Zeit, da gab es ja das Inside bei uns in der Nähe. Es war so eine In-Disco sozusagen. Da hat der normale DJ, weiß nicht, wer es war zu der Zeit, Spengler oder Freiberger, keine Ahnung, hat halt am Anfang gemacht und dann auch am Schluss wieder und irgendwann zur Primetime, das war früher schon ein bisschen eher als jetzt, das war vielleicht schon 12 oder so, jetzt ist ich gar nicht, aber um zwei erst, ja, dass mich die Auswärtigen auch verstehen. Dann kam der mit einer Tasche Schallplatten, waren vielleicht 20, 30,
Maxis?
40 neue Maxis aus Italien drin und der hat die dann aufgelegt und die Leute haben gedopt. Waren natürlich auch die Highlights dabei, was sie schon kannten, aber in der Regel waren da immer wirklich viele Neuheiten dabei. Und dieses Kano, mal schon mal
yeah, waren, Another Life.
Das habe ich da das erste Mal gehört. Ich bin hin und weg gewesen. Dann gab es noch dieses Cube, Two Heads Are Better Than One. Das war so ein Ding, wo ich unbedingt besorgen musste dann. Und ja, noch viele Sachen, was da so lief. Aber das Comanchero, das war auch erstes Mal im Inside.
Comanchero. Ja. Ist von wem?
Rakio di Luna oder Moonray, das war so ein, ja, Moonray oder stand immer in Klammern dahinter oder so, war auch eine Martinelli-Produktion. Martinelli, das ist der Typ, der Martinelli ihm produziert hat und noch einiges andere. Das war so ein umtriebiger Produzent, aber das haben wir, glaube ich, vorhin schon gehabt.
Okay, dann haben wir die halbe Stunde voll.
Echt?
Ja.
Ja, da kann man nicht so arg ausschweifen, ne?
Nee. Und was wir auch nicht haben, ist ein Thema für die nächste Sendung. Ja. So.
Warte mal, schauen wir gerade. Ja, wie gesagt, es ist ja ganz gut, dass wir die speziellen Sachen an Interpreten abgehandelt haben.
Ja.
Und die Bekannten. Aber das was so unter ferner Liefen gelaufen ist oder läuft, die Sachen, die. Haben wir den Ivan gehabt, das vor der Novella? Ich glaube schon, ne?
Nö, raus damit.
Bist du auf Sendung?
Jetzt ja, logisch.
Ja, klar. Dann gab es noch diesen Ivan Fotonovella, was ja eigentlich auch heutzutage mehr so als Disco-Fuchs gebraucht wird in den einschlägigen Diskotheken. In Italienisch, wohlgemerkt, also es war nicht in Englisch, war auch ein Riesending damals.
Das stimmt, die waren überwiegend in englischen Texten.
Ja.
Ne?
Oder Ligera halt nur Tengo Dinero und.
Spanisch.
Ja, Vamos a la Playa. Das,
die beiden,
das waren, glaube ich, auch Spanier gewesen.
Das waren Spanier. Okay.
Dr. Sket war auch noch so ein Phänomen. War auch eine Martinelli-Produktion.
Aber der hat sich doch daran
dumm und dämlich verdient.
Dumm und dämlich.
Hundertprozentig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der immer noch irgendwas produziert.
Ja. Weil bei Giorgio Moroder langt es ja, der hat ja seinen eigenen Sportwagen gebaut.
Ja, das wusste ich nicht.
Doch, es gibt
er muss ja
ein Auto.
Vor ein paar Jahren muss er ja mal als DJ in Berlin aufgetreten sein mit einer riesen Inszenierung.
Da war was, ja.
Mit 70 oder wie alt er da schon war.
Ja, es gibt ein Auto, das heißt Ciceta Moroder.
Ja, es war eine Größe oder ist immer noch eine Größe, eine Legende würde ich schon fast behaupten.
Ja, ja. Südtiroler, oder?
Ist ein Südtiroler.
Ja.
Und hat angefangen Ende der 60er mit so typisch Beat.
Naja.
So richtig, ja.
Progressiv?
Nee, nicht progressiv, ganz einfach mit Texten wie Lucky Lucky und Moody Trudy oder was weiß ich was.
Okay, aber er beherrschte die Maschinen.
Er und beherrschte den und Instrumente auch.
Und ein Aufnahmestudio. Und das ist nicht...
Und er hatte das Händchen für Hooklines, Melodien für Cindy-Linien und Streicher. Die haben ja viel mit Orchester auch gearbeitet.
Okay.
Diese Streicher, Orchester-Lines, die sie typisch waren für die Disco-Sachen. Also ging eigentlich schon fast eher in die US-Disco-Richtung dann. Mit Donna Summer und was weiß ich, was da noch alles war. Aber er hat trotzdem die Basis geschaffen für Italo Disco. Rein mit seinen Computerbeats und seinen Synthi-Vertonungen sozusagen.
Auf Deutsch gesagt, wir verneigen uns vor Giorgio Moroder.
Es ist eine Legende.
Und jetzt sind wir am Ende von unserem Material.
Ja. War schön.
Wir lassen das nächste Thema jetzt einfach mal offen, weil haben wir uns vorher keine Gedanken gemacht. Und naja, wir wünschen dem Frank ins Krankenhaus unsere besten Grüße und Besserungswünsche.
Ja, Frankie, das wünsche ich dir auch.
Na. Uns wäre es lieber, du wärst hier gewesen, weil du hättest mit Sicherheit zum Italo Disco noch was beizutragen.
Ja, hatten wir eigentlich mal angedacht. Ne?
Hatten wir ja sogar mal angedacht. Wir versuchen, die nächste Folge ein bisschen schneller rauszukriegen. Es ist keine einfache Zeit. Auch wir leiden und müssen dem unseren Tribut zahlen. Bis dahin wünschen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Der Dirk.
Und der Jackson.
Bis denne.
Bye-bye.
Tschüss.